Audio Now.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Alu Kizero und Konstantin Mantai. Das sind Freunde von mir und BloggerInnen. Die bloggen beide als Eltern unter großeköpfe.de. Und wir wollen heute zusammen ein bisschen über die neue Netflix-Serie Squid Game plaudern. Und zwar deshalb, weil wir festgestellt haben, dass sehr viele Eltern und auch LehrerInnen in heller Aufruhr sind, weil offenbar schon etwa Zehnjährige diese Serie sehen wollen oder zumindest behaupten, sie hätten sie schon gesehen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die Hautbarriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Mein Twitter-Feed ist tatsächlich voll mit PädagogInnen, die sehr alarmiert sind, weil sie eben zu Recht sagen, dass diese Serie, die ja USK 16 ist, noch nicht für jüngere Kinder geeignet ist. Und selbst für 16-Jährige finde ich, ist sie schon ziemlich hardcore. Genau, also herzlich willkommen Alu und Konsti.
Guten Tag.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
ihr beiden, ihr habt, so wie ich auch, die Serie Squid Game schon gesehen. Ja, deswegen habe ich euch eingeladen, damit wir gemeinsam darüber sprechen. Ihr beiden, es ist so, dass ich zumindest auf Twitter gelesen habe, dass das bei Eltern und auch bei PädagogInnen große Aufregung gibt. Offenbar gab es in Belgien eine Schule, wo Kinder diese Serie nachgespielt haben. Ich habe mich jetzt tatsächlich gefragt, was das bedeutet, das Nachspielen. Darüber werden wir heute auch gleich noch sprechen. Offenbar wurden Kinder verprügelt auf dem Schulhof und deswegen ist es jetzt so, dass eben in Belgien und auch in England und auch so in Deutschland die Schulen extrem warnen vor dieser Serie. Lasst uns doch, bevor wir jetzt nochmal darüber reden, lasst uns erstmal kurz, glaube ich, den Inhalt wiedergeben, weil es ganz bestimmt auch HörerInnen gibt draußen, die Squid Game noch nicht gesehen haben, weil es ihnen zu heftig ist oder keine Ahnung. Alu, du hast die Serie gerade gesehen.
Ja.
Erzähl uns doch mal, was ist der Inhalt davon?
Also der Inhalt ist eigentlich, dass man sozusagen das extrem vom Schicksal gebeutelte Menschen, die finanziell oftmals ruiniert sind, eingeladen werden, an einem Spiel teilzunehmen. Sie bekommen Nummern zugewiesen. Es wird also nicht, es geht nicht um ihre Persönlichkeit, nicht ihren Namen, sondern sie bekommen Nummern zugewiesen und spielen in 6 Spielrunden um einen Gewinn. Und pro disqualifiziertem Spieler, also ausgeschiedenem Spieler, erhöht sich die Gewinnsumme. Und die Serie ist, ich glaube, in 9 Folgen konzipiert. Man wird erst so ein bisschen eingeführt, wie kommen die da hin, warum sind die gebeutelt, und dann geht es um diese Spiele eben. Und der Hauptcharakter der Serie ist Nummer 456.
Genau, das ist, dem folgt man so von der ersten Serie an. Ich fand den ersten Teil der ersten Folge tatsächlich eher anstrengend, weil diese Hauptperson, also da hieß er noch Ji-hun, ne?
Genau.
Bevor er die Nummer bekommt, ich fand ihn total blöd. Also das ist ein erwachsener Mann, der ist glücksspielabhängig, der ist super faul, der lebt noch zu Hause bei seiner alten Mutter. Die alte Mutter geht arbeiten für ihn, er klaut ihr Geld, um beim Pferderennen irgendwie wetten zu können. Dann verspricht er seiner 10-jährigen Tochter, von der er getrennt lebt, ein Geburtstagsgeschenk und ein tolles Essen und kommt dann aber, weil er halt dieses Wetten nicht sein lassen kann, quasi mit leeren Händen an. Und man sieht auch an der Reaktion der Tochter zum Beispiel, das passiert jetzt nicht zum ersten Mal, also sie kennt das schon. Dann wird er auch noch verprügelt, weil er jemandem Geld schuldet und ist sozusagen komplett am Ende. Als er dann zu so einem mysteriösen Spiel erstmal in der U-Bahn eingeladen wird.
Ja, genau. Also das wird später klar, dass die Spielmacher ziemlich genau die Leute beobachten und also auch schon genau wissen, wer so ihre Zielgruppe ist. Die identifizieren sie. Und er verpasst die U-Bahn und da wartet jemand auf ihn, der macht ein skurriles Angebot, mit ihm zu spielen, und er könne dabei Geld gewinnen. Und da er keinen Einsatz habe, ist er dann am Ende bereit, seine linke und rechte Wange hinzuhalten und kriegt dann also Ohrfeigen.
Was ist das für ein Spiel, was er da spielen muss in der U-Bahn?
Ja, das ist noch nicht so viel spoilern, weil es der Anfang ist. Kommt ein Typ mit dem Koffer, da kommen 2 Umschläge und man muss die Umschläge so aufeinander werfen, dass sie in einer bestimmten Richtung zum Liegen kommen. Und wenn man das schafft, dann gewinnt man. Wenn man es nicht schafft, verliert man. Mhm. Und da man da er keinen Einsatz hat, also die spätere Nummer 456 keinen Einsatz hat, kassiert er dann dafür Ohrfeigen, immer wenn er keinen Einsatz hat, kommt aber dann auch ein bisschen wieder zu Geld.
Und warum kommt er zu Geld? Weil
er auch mal gewinnt, ja. Und dann der andere ihn eben auszahlt. Der Spielpartner, der wie so ein Lockvogel fungiert und ihn eigentlich am Ende reinzieht, indem er diese Karte übergibt.
Genau,
Spieleinladung übergibt.
Genau, und letzten Endes ist das meiner Meinung nach auch eine Schlüsselszene, weil da wird quasi klar, wie weit geht ein Mensch und lässt sich körperliche Schmerzen zufügen, um an Geld zu kommen. Ja, also da wird die erste Hemmschwelle gebrochen. Ganz klar in der Serie. Und das lässt eben diese Nummer 456 mit sich machen. Und also das ist eher fast wie, finde ich, die erste Serie ist, die erste Folge ist deshalb so ein bisschen komisch, weil man so denkt, okay, alles klar, ich habe schon so viel über die Serie gelesen und jetzt ist ja eigentlich nur so ein Loser-Papa irgendwie, der es nicht auf die Reihe kriegt. Mhm. Und dann stellst du aber fest, es geht ganz klar darum, dass die sozialen Umstände der Leute ganz klar beschrieben werden. Da tauchen ja auch schon andere Figuren auf, die später wieder eine Rolle spielen.
Mhm, stimmt. Aber bleiben wir nochmal bei Ji-hun. Der spielt jetzt dieses Spiel in der U-Bahn und dann bekommt er eine Visitenkarte, auf der 3 Symbole sind, nämlich ein Quadrat, ein Dreieck und ein Kreis. Das sind Symbole, die wir später dann auch jetzt in den ganzen Medien wiederfinden, aber darauf kommen wir gleich noch. Genau, und auf dieser Visitenkarte ist eine Telefonnummer, ja, und die ruft er irgendwie an.
Genau, und nennt seinen Namen und sein Geburtsdatum und sagt, er will am Spiel teilnehmen. Ja.
Ach so, ja, genau. Der Mann in der U-Bahn sagt, er könnte ein weiteres Spiel spielen mit seinem Körper. Ne? Das war
richtig.
Schon klar.
Genau.
Er weiß aber nicht genau, was passiert. Genau. Und sehr viele andere Menschen haben so eine ähnliche Situation auch. Und die werden alle eingeladen für dieses Spiel. Er ruft da an und dann wird er abgeholt, steigt ins Auto und wird erstmal
schlafen gelegt.
Vergast, ja.
Genau, also letzten Endes wird er erstmal eingelullt und die sind alle, da ist schon, der Fahrer ist schon sieht gar nicht mehr menschlich aus. Also der, der Pfarrer ist komplett entmenschlicht. So eine schwarze Klamotte, die später auch immer wieder auftaucht, mit eben einem dieser drei Symbole drauf. Ich weiß nicht,
rot, welches. Hat der nicht was Rotes an? Ich bei meinem Pfarrer,
ich glaube, der ist. Also die, ja, genau. die sind schon rot gewandet mit schwarzer Maske und auf der Maske ist sozusagen
wieder
der Rangzeichen.
Das Quadrat, genau. Der Kreis oder
das Dreieck. Das Dreieck, ne? Genau. Und dann kommen die an und wachen auf und haben alle die gleichen Sachen an. Alle ihre persönliches Hab und Gut ist weg, wachen in so Betten auf, in so einem Lager, eigentlich voller Betten, und haben eben ihre Jacken an, wo ihre Nummern drauf sind. Mhm. So, und dann geht's los.
Genau, dann geht's los. Und über dieses erste Spiel, ab da wird dann die Serie tatsächlich auch für Kinder interessant, finde ich. Also ab bis hier würde ich sagen, kein Zehnjähriger würde sich das reinziehen.
Richtig,
das
ist absolut langweilig. Ist so. Also habe ich ja schon gesagt, die erste Folge habe ich gedacht, verstehe die Aufregung nicht. Also sorry, bis jetzt wirkt es eher wie ein, keine Ahnung, wie ein Film von Werner Herzog oder sowas. Also irgendwie so ein bisschen, naja.
Okay. Genau, also warte mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es gibt drei Regeln, die sie noch unterschreiben müssen. Also eine Regel weiß ich, das Spiel darf nicht, wenn man einmal angefangen hat zu spielen, darf man nicht abbrechen. Und die dritte Regel ist, wenn sich über die Hälfte der Spieler dafür entscheiden, die Spiele abzubrechen, dann wird doch abgebrochen.
Richtig. Und das ist der dritte Paragraph. Der dritte Paragraph ist, wenn sich über die Hälfte entscheidet, dürfen sie abbrechen. Die anderen beiden Paragraphen habe ich auch nicht mehr parat. Konzi, weißt du die noch?
Nee, muss man so mit googeln.
Ja, ist okay. Also jedenfalls, der letzte Punkt, also der erste Punkt ist aber wichtig, nämlich, dass man selber, wenn man einmal angefangen hat zu spielen, nicht mehr abbrechen, also selber nicht sich entscheiden kann, rauszugehen. Und das dritte ist auch wichtig, dass eben, wenn alle sich entscheiden oder fast alle entscheiden, dass dann sozusagen für alle das Spiel aufhört und damit aber auch dieser Preis, um den ja eigentlich geht, der ist dann weg. Der wird dann aufgeteilt und den anderen Spielern sozusagen, also den kriegt man da nicht mehr.
Nee, der ist weg. Also das Ding ist, das ist ja ganz perfil gemacht, in diesem Schlafsaal, wo die Betten sind, und das werden im Laufe der Serie immer weniger Betten, wächst die Summe des Geldes. Die ist in einer riesigen Glaskugel, hängt die quasi über denen. Also die wissen immer, was ihr Ziel ist, und ihr Ziel ist eben, diesen Ball voller Knete da mitzunehmen.
33 Millionen sind es irgendwie. Und
Milliarden Won, das ist die koreanische Euro.
Ja, aber 33 Ach so. Millionen Euro und genau. Aber sie alle vereint, dass sie furchtbar verschuldet sind, alle. Mhm, also alle Mitspieler sind komplett verschuldet und müssen eigentlich daran teilnehmen. Ja, du hast die zweite, okay.
Genau, Spieler, die sich weigern, werden automatisch disqualifiziert.
Ah, genau, das ist die erste Regel.
Und die zweite ist das.
Das ist die zweite, genau.
Soll ich nochmal alle vorlesen?
Ja, bitte nochmal.
Also erstens, Teilnehmer können das Spiel nicht willkürlich unterbrechen. Zweitens, Spieler, die sich weigern, werden automatisch disqualifiziert. Und drittens, stimmt die Mehrheit dafür, können die Spiele beendet werden.
Okay.
Jetzt weiß nicht, habt ihr das schon gesagt, was disqualifiziert bedeutet?
Nee, da wollte ich jetzt gerade drauf eingehen. Das ist nämlich, also das lernen die Spieler erst innerhalb des ersten Spieles. Mhm. Also ihnen wird immer gesagt, wer verliert, wird disqualifiziert, aber es wird nicht gesagt, was das eigentlich beinhaltet,
genau.
Sodass die in das erste Spiel, was wir jetzt gleich besprechen werden, eigentlich ziemlich ahnungslos reingehen. Mhm. Und das erste Spiel, das ist das mit der Puppe, das ist
richtig.
Rotes Licht, grünes Licht.
Ja. StG heißt das bei uns, glaube ich, oder?
StG heißt das bei uns.
Okay, also im Sportunterricht heißt das bei mir, der Riese schläft. Ja, das ist aber auch so ähnlich. Kannst du mal erzählen, wie das Spiel geht?
Also es ist ja bei ganz vielen Spielen so, dass sie unter verschiedensten Namen bekannt sind und trotzdem das gleiche Spiel sind. Das ist immer ganz spannend, wenn man sich über Methoden für Kinder unterhält. Da kennen sie es unter verschiedensten Namen. Es geht bei grünes Licht, rotes Licht darum, dass eine riesige Puppe, die solange sie das Lied rotes Licht, grünes Licht singt, dürfen die Teilnehmer sich auf eine Linie zubewegen.
Dass ihr Kopf von ihnen weggedreht.
Genau. Und in dem Moment, wenn sie singt, ist der Kopf von ihnen weggedreht. Und wenn sich der Kopf den Teilnehmern zudreht, dann müssen sie erstarren, freeze machen.
Mhm.
Und für eine gewisse Zeit starr bleiben.
Das Ding hat einen Bewegungsmelder.
Genau. Ansonsten reagiert dieser Puppenkopf. Und dann beginnt die Disqualifizierung für alle diejenigen, die sich bewegt haben.
Genau, und disqualifiziert bedeutet in diesem Fall, sie werden erschossen.
Richtig. Also das ist das quasi, was im ersten Spiel passiert.
Exitus.
Sie werden erschossen und zwar nicht direkt von der Puppe, sondern es sind überall in den Wänden sozusagen Gewehre eingebaut und die Puppe überträgt als Bewegungsmelder, wer sich eben noch bewegt, wer nicht stillsteht oder panisch oder versucht wegzulaufen, wird halt erschossen, bis eben alles wieder still ist und auf Ausgangsposition.
Genau, also ganz am Anfang wird eine einzige Person erschossen.
Richtig.
Weil die sich noch bewegt, während der Kopf der Puppe sich schon umgedreht hat. Und in dem Moment wird allen anderen, ich weiß nicht, 400 irgendwas, Menschen klar, ach du Scheiße, das bedeutet nicht nur ausscheiden, also ich habe hier wirklich mein Leben zum Einsatz. Und dann kommt erstmal eine Massenpanik.
Genau, kommt eine Massenpanik, die versuchen auszubrechen. Und werden eigentlich, sag ich mal, über die, also die Hälfte,
ja.
Die Hälfte wird niedergemetzelt.
Genau. Und die andere Hälfte ist völlig panisch und, ja. Und so. Und das ist der Punkt, wo wir als Eltern oder auch als Pädagogen tatsächlich sagen müssen, das ist für Kinder auf jeden Fall zu viel. Das mag ein Kinderspiel sein, aber diese Szene ist super krass. Die ist selbst für mich als Erwachsener krass gewesen. Also ich mochte die Serie. Es ist jetzt nicht so, dass ich die irgendwie verteufle oder irgendwas. Ich habe die sehr gerne geguckt, aber nie im Leben würde ich mein 10-jähriges Kind das gucken lassen.
Ja, definitiv nicht. Also stimme ich absolut zu.
Genau. Und also ich glaube sogar, also wenn wir jetzt schon wieder so überlegen, was hilft, man kann, also ich könnte meinem 10-jährigen Kind erklären, worum es geht und dass ich deswegen nicht will, dass es das sieht. Und ich finde, muss ich jetzt mal noch dazu sagen, es ist deswegen so spannend, weil sie, also zum einen nutzt sie das, was diese Streamingdienste alle liefern, nämlich die sind, gerade dieser eine Streamingdienst Netflix ist so international, dass er einfach in allen Regionen, wo er ist, auch immer so guckt, was sind die Trends. Und deswegen kommt sie jetzt aus Südkorea zu uns rübergeschwappt. Das ist so die erste Wahrnehmung. Die zweite Wahrnehmung ist, sie vereint unglaublich viele Motive, die wir aus anderen abendfüllenden Hollywood-Filmen schon kennen, vereint sie nahezu grotesk und treibt es auf die Spitze. Und das ist für Erwachsene, die jetzt eben gar nicht so unbedingt die Gewalt so mehr stört, kann man da viel Spannendes rausziehen. Aber diese Gewalt ist erstmal da.
Ja.
Und die wird da praktiziert.
Ja, und die wird auch explizit gezeigt.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Ja,
also klar. Es ist nicht dieses Bild von einer geschlossenen Tür und dann kommt da keiner mehr raus. Es geht wirklich um explizite Gewaltdarstellungen.
Genau. Also man sieht Blut spritzen, während der Kopf sozusagen durchgeschossen wird.
Ist so.
Und das geht ja in der Serie auch weiter. Es kommen dann noch mehrere Spiele. Diese Arbeiter, von denen wir schon kurz gesprochen haben, die in so roten Anzügen sind, da gibt's welche, die sich halbtote, also die Toten werden ja immer weggeschafft und verbrannt.
Mhm.
Auch das sieht man, das ist auch Teil der Serie, dass sozusagen klar ist, die werden wie in so einer Fabrik einfach in Öfen geschoben. Ich glaube, in der zweiten Folge am Anfang sieht man, wie ein noch nicht toter, also halbtoter Mensch in einen Sarg eingenagelt wird. Dass man weiß, auch der wird jetzt einfach in den Ofen geschoben. Und von diesen Wärtern, die da in den roten Anzügen rumlaufen, gibt es welche, die sich so quasi einen Nebenjob noch verschafft haben. Die nehmen nämlich die so halbtot sind, nur noch beiseite und haben sich da ist ein Arzt unter den Spielern und der muss dann Organe rausoperieren und die Organe werden dann eben noch verkauft. Und auch das sieht man explizit.
Absolut.
Man sieht irgendwie eine Leber, wie die rausgenommen wird und man sieht den blutigen OP-Tisch es ist eine wirklich grausige Serie, sag ich mal. Das zweite Spiel, nach dem ersten Spiel passiert dann tatsächlich Folgendes, dass sie entscheiden, dass sie jetzt abstimmen wollen, ob es abgebrochen wird.
Genau, und sie entscheiden sich dafür, dass es abgebrochen wird. Und damit werden alle Spieler sozusagen mit ihren Anziehsachen wieder raus in die Welt gesetzt.
Genau, die Serie hätte da an dem Punkt eigentlich zu Ende sein können.
Hätte enden können, aber dann passiert was ganz Spannendes. Nämlich es wird nochmal gezeigt, wie verzweifelt sind Menschen und wie explizit schwierig sind ihre einzelnen Lebenssituationen und die lassen sich zum größten Teil zurückcasten zu diesem Spiel. Nicht alle wohlgemerkt.
Ja, stimmt, es kommen nicht alle zurück. Aber
genau, aber ein großer Teil der Menschen, die ausgeschieden sind, die entschieden haben, sie wollen nicht mehr hin, kommen zurück.
Genau, die haben die Chance, wieder anzurufen bei dieser Nummer
Genau.
Und entscheiden sich in dem Wissen, also
um ihr Leben zu spielen, dass sie zurückgehen.
Dass sie um ihr Leben spielen. Das war ja beim ersten Spiel nicht so, aber die zurückkommen, wissen, sie werden höchstwahrscheinlich ihr Leben verlieren.
Ja.
Aber wenn sie nicht sterben, dann gewinnen sie einen riesigen Batzen an Geld. Und so kommen die dann
der
zurück.
Der wächst mit jeder Person, die stirbt, wächst dieser Pott.
Ich glaub, jeder ist, glaube ich, 100.000 Won wert oder so. Ne? Und dann steigt es immer mehr, wenn Leute fehlen. Und da wird es natürlich, also kurz mal jetzt auf die Seite nur als Erwachsener denken, da wird das natürlich eine ganz spannende Studie. Was macht das mit Leuten? Was macht das mit Menschen? Hoffnungslosigkeiten? Und das stellt die Serie ja auch alles dar.
Total.
Also sie erzählt schon sehr gut diese Geschichten drumherum.
Ja.
Und ich frage mich jetzt immer wieder, ob das auch mit weniger Gewaltdarstellung funktioniert hätte. Meine Tendenz ist gerade zu sagen, ja.
Ja.
Aber es passt vielleicht auch ein bisschen so zu dieser Art und Weise, wie Film in Asien teilweise auch gemacht wird, dass da eben die Gewalt einen hohen Stellenwert hat, um sozusagen noch so zu betonen. Ne? Und das tut's ja. Es ist erstmal schockierend für uns alle. Deswegen reden wir jetzt ja auch drüber.
Weiß ich nicht. Dazu kenne ich mich nicht gut genug aus mit asiatischen Filmen. Es bricht dann in der Nacht, ja, also es ist so, dass es nicht nur bei den Spielen Spieler sterben, sondern die Macher der Spiele geben an einem Tag zu wenig Essen aus.
Genau, die Ressourcen werden knapp und dann gibt es in der Nacht Kämpfe, weil nicht alle Essen bekommen haben. Weil die sozusagen die so ein bisschen als Gangster dargestellt werden, stellen sich eben doppelt an und dadurch kriegen die anderen kein Essen.
Ja, das Krasse an der Stelle ist, also die stellen sich doppelt an und dann sind am Ende 5 Menschen ohne Essen. Und einer von denen regt sich auf und pöbelt sozusagen diesen einen bösen Typen an. Nummer, wie war es?
101 ist das.
101, genau. Und der tötet den einfach so in diesem Aufenthaltsraum.
Ja gut, er hat ja nichts mehr zu verlieren. Er ist ja da hingegangen und weiß, er wird wahrscheinlich... Also wenn es nicht super gut für ihn läuft, ist er entweder Milliardär oder er ist tot.
Ja, wobei, also in dem Moment wissen die noch nicht, dass es okay ist, in dem Raum auch zu töten.
Genau,
und alle erwarten jetzt nach diesem Mord, das ist ja tatsächlich ein Mord, erwarten jetzt, dass irgendwie die Regelmacher kommen.
Richtig.
Und ihn ausscheiden lassen oder ihn erschießen oder irgendwas. Was stattdessen passiert ist, dass der Tote geholt wird und oben in dieser Kugel erscheinen nochmal irgendwie irgendwelche...
100.000 Won.
Ja,
und eben, es heißt Spieler wurde disqualifiziert.
Ja.
Und damit ist klar, okay, jeder, der weniger hier dran teilnimmt und auch hier in dem Raum stirbt, bringt mich näher an meine Gewinnsumme.
Und damit sind sie vogelfrei und in der Nacht passiert eine riesige Revolte, wo eben da das Recht des Stärkeren passiert und alle versuchen sich, nicht alle, aber viele versuchen sich gegenseitig irgendwie im Dunkeln umzubringen.
Ja und nein.
Ja?
Also dieses Setting zeigt zum einen jetzt wirklich die Regeln des Spiels ab. Also es wird so getan, ich glaube, da gibt es ein paar kleine Fehler in der Denkweise, aber das will ich jetzt gar nicht durchdiskutieren, aber es wird so getan, als sei es absolute Gleichheit, aber auf niedrigstem Niveau. Die Spielebetreiber, die auch in ihren Reihen, also in den rot gekleideten Leuten, auch so eine Regeln haben.
Sind die nicht schwarz?
Rot mit schwarzem Gesicht und dem Symbol.
Das ist es. Ja, ja.
Und es gibt eben eine absolute Egalität. Das ist deren Ziel. Jetzt hier sind alle gleich, aber sie können eben auch brutal sein und alles, wir greifen nicht ein. Aber wir setzen alles vor. Das ist schon so Thema, zum Beispiel Verknappung von Ressourcen. Und etwas, was ich da auch draus sehe, ich versuche ja immer auch das Positive in einem zu sehen, ist, das Recht des Stärkeren wird ein Stück weit dadurch gebrochen, dass sich um den Protagonisten 4, 5, 6 eine Gruppe von vermeintlich schwachen Leuten sammelt, die dann auch versuchen, als Team zu funktionieren, soweit das diese Spiele zulassen, die aber auch Mitgefühl füreinander entwickeln.
Ja.
Die sozial interagieren.
Soziale Beziehungen aufbauen.
Und die auch versuchen, klug zu agieren. Und das kommt dann auch raus. Die versuchen sich dann zu schützen und sind auch ein bisschen durch ihre Klugheit geschützt vor diesen Brutalos, die nämlich gruppendynamisch einfach Defizite auch haben in ihrer Gruppe.
Ja, okay, aber das ist ja eine Allianz, das kennen wir ja schon aus anderen Motiven, siehe Tribute von Panem und so, das sind so Allianzen, die werden für einen Moment geschmiedet und dann ist aber klar, zum Schluss kann eben nur einer gewinnen.
Mhm.
Und das finde ich, wird in der Serie auch immer wieder ganz stark platziert.
Das wird dann in einem der nächsten Spiele platziert. Auf einmal wird mit dem Ausspruch, wir haben da neulich drüber geredet.
Suche Partner, ne?
Sie spielen dieses Spiel Als Paar.
Genau.
Und da denkt man erstmal, oh, die spielen zusammen, mhm. aber dieses Paar muss sich dann gegeneinander.
Das ist das vierte Spiel, das ist das Murmelspiel. Lass mhm. uns kurz noch über das zweite und das dritte Spiel sprechen und dann kommen wir gerne zu dem Murmelspiel. Also das zweite Spiel, also wir besprechen jetzt die Spiele vor allen Dingen deshalb, weil nämlich genau das exakt das ist, was unsere Kinder dann auch aufnehmen und nachspielen. Deswegen wollen wir das für euch HörerInnen da draußen nochmal kurz so wiedergeben. Also das zweite Spiel sind die Zuckerwaben. Nach dieser blutigen Nacht kommen dann eben 100, sind irgendwie 100 Menschen noch oder 108
ist egal. Übrig, ja. Also es sind so um die 100, glaube ich. Ja.
Und die kriegen, die sollen sich ein Symbol aussuchen, ein Dreieck, ein Kreis, ein Regenschirm oder ein Stern, genau. Wissen aber noch nicht, was ist. Mhm. Und kriegen dann eben so ein Keks. Dalgona-Kekse sind das, glaube ich. Und da ist eben dieses Symbol eingraviert und sie müssen jetzt das schaffen,
mit einer Nadel
mhm. den Keks so zu, also dieses Symbol raus zu
lösen.
Lösen, genau.
Gut. Ja.
Genau. Und das ist natürlich bei einem Dreieck oder einem Kreis sehr viel einfacher als bei einem Regenschirm. Und diejenigen, die sich eben für den Regenschirm entschieden haben, haben einfach mal einen Scheiß.
Also, ja, die sind eigentlich größtenteils raus. Natürlich entscheidet sich 4, 5, 6 für den Regenschirm, ist ja klar, ne? Der Hauptprotagonist. Und du denkst schon, oh Gott, wie kann man so dämlich sein die ganze Zeit?
Aber das weiß er ja nicht.
Leidet
weiß
man ja mit dem. Ja. Ja, der Punkt ist quasi, du weißt, dass zwei aus einer Gruppe wissen, was für ein Spiel dran kommt.
Ja.
Ne? Also du weißt es, das müssen wir jetzt nicht ausführen, aber es gibt zwei Leute, nämlich die 218, die hat erkannt, welches Spiel es ist. Mhm. Und die 067, die wissen beide, was drankommt. Mhm. Sie hat nämlich vorher einen Weg gefunden, rauszufinden, was es ist. Mhm. Und deswegen entscheiden die sich für einfache Form und sagen noch den Regenschirm zu ihm. So, und es sagt aber auch keiner, nimm nicht den Regenschirm. Sondern sie lassen ihn sogar in sein Unglück laufen.
Dieser Freund, wie heißt der?
Genau.
Welche Nummer?
218.
218, der sagt sogar noch.
Richtig. Den Regenschirm?
Nee. Der sagt, lass uns aufteilen.
Ja.
Jeder von uns, von unserer Gruppe, nimmt ein anderes Symbol, weil wir ja noch nicht wissen, was das Spiel ist. Genau. Also der hat, also eigentlich sieht man da, dass der, so nett er aussieht, die anderen schon so ein bisschen reinreiten will.
Auf jeden Fall.
Ja, ich würde aber eher sagen, der hat einfach eine Ahnung, die er selber sich noch nicht eingestehen will.
Ja, du siehst wieder das Gute im Menschen, oder?
Ja, also es bleibt immer Interpretationsspielraum bei dieser Fülle, den diese Serie bietet.
Okay, also das sind jedenfalls die Zuckerwaben oder die Kekse, die tatsächlich auch jetzt ganz viel nachgebacken werden. Auf TikTok und so weiter.
Ja, will
so.
Ich auch übrigens mal machen.
Ja, ja.
Kannst du ein Rezept reingeben?
Ja, wir werden nachher das Rezept auf jeden Fall besprechen. Das dritte Spiel ist Tauziehen, das kennt man. Ne? Die wissen vorher wieder nicht, was das Spiel sein werden, aber sie wissen, dass sie sich eine Gruppe suchen sollen und dummerweise hat halt die Nummer 3, 4, 5, ist das?
Nein, 4, 5, 6.
4, 5, 6, ich kann mir die Nummer nicht so gut merken.
Hat die 001 ein bisschen an der Backe. Hat eine soziale Beziehung zu 001
was
aufgebaut.
Haben wir über 001 nee, schon gesprochen?
Wir haben noch gar nicht über 001 gesprochen.
001 ist ein super alter Mann, der einen Gehirntumor hat. Also das ist die Nummer 1, der erste Spieler gewesen. Und Ji-Hun, also die, was?
4, 5, 6
ist der letzte,
der Sache
ist der letzte
genau.
Spieler. Und irgendwie werden die irgendwie freundschaftlich verbunden. Und unser Hauptprotagonist hat halt jetzt eine Gruppe um sich, die sich zwar alle mögen und irgendwie nett sind, aber die sind alle total schwach. Also ja. Da sind zwei Frauen drin und dieser alte Mann und
Und die 218 sozusagen, die so ein bisschen sehr klug ist, aber auch, man weiß noch nicht so richtig.
Genau.
Und,
so.
Also
und
irgendwie so ein Loser-Trupp eigentlich.
Ja, und dann wird also festgestellt, shit, das nächste Spiel ist Tauziehen und da geht's echt um brutale Gewalt, also um Muskelkraft. Und die ziehen halt gegenseitig sich in den Abgrund.
Genau, also über so eine Schlucht. Also dazwischen ist quasi eine Schlucht. Und welches Team gewinnt, zieht das andere Team in die Schlucht und das wird oben abgekappt, das Seil, und dann stürzen die, weiß ich nicht, wie viele Meter runter, sind tot. Und da sieht man auch wieder sehr explizite Gewaltdarstellung.
Man sieht zerplatzte Schädel.
Definitiv.
Ja, ja. Mhm. Genau, das ist das dritte Spiel. Und
das ist jetzt, muss ich mal ganz kurz noch vom Guten her. Zum einen gibt es einen, dieser Arzt, der dabei beim Sezieren der Organe hilft, der wird dann vorgewarnt, was es gibt. Der macht mit 101 eine Allianz mit dem Bösen. Und kriegt immer Zettel zugesteckt, wo steht, wie das nächste Spiel heißt. Es ist also spannend, das Motiv, dass immer Kinderspiele genommen werden. Da sind auch verschiedenste Assoziationsketten. Auch man denkt immer, alle kennen die Kinderspiele, aber es kommt einer aus dem arabischen
Pakistan.
Raum, aus Pakistan,
ja, die 199.
Der kennt diese Kinderspiele nicht. Mhm. Also das spielt alles noch so mit, lange Rede, kurzer Sinn. Tauziehen, Seilziehen hat eben eine andere Komponente. Und das spielt jetzt natürlich dieses Spiel ja dann irgendwie aus, nämlich körperliche Überlegenheit muss nicht sofort zum Sieg führen.
Nein, ist das jetzt Spoilern, wenn wir es verraten?
Nee, aber ich fände es, also ich glaube, das ist ein Spiel, was definitiv nachgespielt wird. Weil ja, es logisch ist und ehrlich gesagt, mich hat es auch interessiert danach, ob es funktioniert, so wie die es gemacht haben, okay. Jetzt ohne Mist.
Da wird ja auch am meisten Technik verraten. Ne? Das ist nämlich am Ende der Schlüssel, falls so viel Spoilerei nur noch. 001 erinnert sich an seine Kindertage. Das ist ein alter, dementer Typ, der sehr gewieft ist und vielleicht nicht so dement, wie er sich gibt. Und der erklärt einfach unglaublich viele technische Regeln zum Seilziehen.
Genau, weil er als Kind dieses Spiel also sehr, sehr gern gespielt hat und diese schwache Gruppe sozusagen, wo eigentlich klar ist, die sterben jetzt in diesem Spiel alle, ja, die können mit sehr viel Mut und sehr viel Nachdenken und so ein bisschen Trickstrategie, die schaffen es dann doch aus Versehen oder mit sehr viel Glück, die Gruppe, denen sie zugelost sind, sozusagen dann in den Tod zu schicken und selber zu überleben. Genau. Und dann kommt das Murmelspiel, über das du schon reden wolltest, Konsti. Das ist nämlich auch das Perfide, finde ich, an dieser Serie. Also, dass die Spieler vorher eigentlich nie wissen, was auf sie zukommt.
Ja.
Und in diesem Spiel wird ihnen gesagt, sie sollen sich einen Partner suchen. Und jeder sucht sich sozusagen jemanden, den er lieb hat. Also es gibt Ehepartner, die irgendwie selbstverständlich miteinander dann das nehmen, weil sie das Gefühl haben, sie werden jetzt als Gruppe, weil sie ja in dem Spiel vorher als große Gruppe agiert haben, dass sie jetzt eben als Partner miteinander agieren. Und dann finden sich die Paare zusammen und es finden sich in fast allen Situationen eben Paare, die irgendwie jetzt im Laufe der Zeit miteinander emotional aneinander gewachsen sind.
Genau, soziale Beziehungen bauen. Also da ist zum Beispiel die 218 mit der 199, dem jungen Mann aus Pakistan. Und der nimmt sich seiner so ein bisschen an und der hat noch nie Murmeln gespielt und dann sollen die gegeneinander plötzlich Murmeln spielen.
Genau, dann wird ihnen gesagt, nee, ihr seid jetzt nicht Partner, sondern ihr spielt gegeneinander und das ist klar. Also es gibt zum Beispiel auch ein Ehepaar, wo der Ehemann gegen die Frau spielt und es ist klar, einer von beiden wird jetzt sterben. Mhm. Und das fand ich richtig krass an der Stelle. Also selbst wenn da die da nicht so viel Blut fließt, also sie werden schon erschossen dann am Ende, aber das sieht man dann gar nicht mehr so doll. Aber ich finde dieser psychologische Effekt von, ich habe mir jetzt jemanden gesucht, den ich gern habe und ach krass, ich muss jetzt gegen den spielen, das fand ich irgendwie total krass.
Und es wird in der Folge auf einmal hallen die Regeln so nach. Ne? Die nennen dann zum Anfang die Regeln, jeder hört, das ist ja bei jeder Folge so. Und dann merkt man nämlich am Ende, das sagt dann 218 auch nochmal ganz deutlich, sie haben gesagt, wir sollen friedlich und ohne Streit am Ende der Zeit alle Murmeln haben. Mhm. Und dann werden auch die verschiedensten Methoden hergestellt, wie dieses Murmelspiel auch verschiedentlich interpretiert wird, auch verschiedene Arten von Murmelspiel werden praktiziert. Und das bricht so ein bisschen mit der These, die ich zum Anfang schon reingebracht habe, jeder kenne ja die Kinderspiele. Mhm. Ne? Also es wird dann auf einmal ganz sehr divers und hochvariabel. Ja.
Also genau, es gibt ja auch bei uns in Deutschland eben verschiedene Murmelspiele und die werden halt, also da ist es tatsächlich egal, welche Art von Murmelspiel du dir auswählst. Hauptsache du spielst mit deinem Partner Murmeln und das sieht man dann eben auch und einer der Partner verliert oder gewinnt.
Aber es gibt so ein bisschen auch diesen Michael-Ende-Effekt, ja, was 001 am Ende macht. Ne? Also es gibt Situationen in dieser ganzen hohen Dramatik, die unglaublich Druck macht und deswegen eben auch auf keinen Fall unter der Altersfreigabe, glaube ich, Sinn macht, ja, vor allem nicht unbegleitet. Aber dieses Thema auch, wie die Charaktere ganz unterschiedlich zu ihrem Lebensende stehen, das kommt gerade in der Murmelfolge ja das erste Mal so richtig vor, warum bist du hier, ist eine Frage, die da ist. Und es gibt eben auch Leute, die am Ende für den anderen aufgeben. Nicht? Also das siehst du mehrfach in der Sequenz auch. Mhm. Und,
du siehst aber auch, und das finde ich ja das Perfide an dieser Folge, sozusagen Charaktere, die du lieb gewonnen hast quasi, mit denen du dich vielleicht, ich sag jetzt mal, emotional noch identifizieren könntest. Mhm. Und die werden eigentlich in dieser Folge eigentlich alle erledigt, das war's dann.
Nee, oder du hast Leute, wo du denkst, naja, okay, der hat so ein paar Fehler gemacht, und wo man jetzt merkt, nee, krass, der würde seine eigene Großmutter töten.
Auf jeden Fall.
Und nur um hier weiterzukommen, also klar, es hängt ja auch sein Leben dran, aber das fand ich auch krass, wo ich dachte, wow, ja. Und das ist eben dieses, das fand ich psychologisch gesehen ganz spannend, eben dieses, ich suche mir einen Partner aus, den ich lieb habe, und dann, ich muss den töten.
Ja, ja. Also das ist auch meiner Meinung nach ein absoluter Knackpunkt der Serie, diese Folge. Also ich, hart. Ja. Harter Stuff.
Ja, ja, ja. Und es bleiben dann am Ende nach dem Murmelspiel tatsächlich, glaube ich, nur noch
18, meiner Meinung nach, sind nur noch übrig.
18 oder 16.
Sie hatte keinen Partner, die eine.
Ach so.
Und deswegen.
Nee, das verraten wir nicht.
Egal.
Das ist ein Spoiler.
Also ich glaube, es sind 18 oder 16. Also wir sind ganz stark dezimiert.
Es halbiert sich. Und
so
das haben
ich sagen.
Die anderen Spiele vorher nicht zwangsläufig mit sich gemacht.
Genau.
Hier ist klar, es muss halbiert werden.
Ja, und ich habe hier auf meinem Zettel 16. Am Ende, also es kommt jetzt das fünfte Spiel, das ist das Trittsteinspiel, das ist eine Glasbrücke, über die 16 Spieler laufen müssen. Vorher haben sich die Spieler eben Leibchen mit Nummern ausgewählt und es ist also quasi wahllos.
Also 0-1
bis 16 und man weiß aber auch nicht, was jetzt der Sinn der Sache ist. Deswegen ist es eigentlich auch Schnuppe, welche Nummer du wählst. Stellt sich dann aber heraus, ist nicht Schnuppe, sondern du musst halt über eine Glasbrücke laufen, wo links und rechts jeweils sozusagen ein Glas ist.
Genau, oder Plexiglas, festes Plexiglas oder Glas.
Genau, du hast entweder Sicherheitsglas, dann wenn du rechts wählst und das ist das Sicherheitsglas, dann bleibst du stehen.
Genau.
Wenn du links wählst und das ist Fensterglas, dann wirst du von der Treppe fallen, runterfallen.
Richtig.
Und dann hat aber der Nächste, der hinter dir läuft, weiß dann, okay, das war jetzt das Falsche, das heißt, ich laufe rechts.
Du profitierst also vom Sterben der anderen letzten Endes.
Genau. Und deswegen ist es eben nicht egal, sondern die ersten, keine Ahnung, 10 werden auf jeden Fall sterben.
Ja.
Und
die weiter hinten haben es besser.
Genau. Aber auch für die hinten ist es auch nochmal problematisch, weil die Zeit abläuft.
Richtig.
Nach 16 Minuten explodiert die Brücke. Das heißt, die letzten haben eben doch Druck. Und so merkt man das auch. Also es sterben sehr viele da.
Ja.
Es sterben auch einige, die eben runtergeschubst werden oder also einfach nach vorne geschubst werden. Also es ist schon ganz schön hart. Und
aber ist das wirklich ein Kinderspiel? Kennst du das aus irgendeiner Variante als Kinderspiel? Also ich kenne das überhaupt nicht. Ich habe mich da gefragt beim Gucken, dass ich nicht wüsste, welche Kinderspielassoziation mir dazu kommen sollte. Bei allen anderen.
Nee, stimmt.
Ich habe kurz überlegt, ob das Himmel und Hölle ist mit diesen Feldern, wo man, es ist Hopse-Spiel, so ganz.
Ja, nicht
ach
ganz so.
Okay, ja, das könnte.
Also wo du bei bestimmten Feldern draußen bist und. Also so ein bisschen wie Indiana Jones kennt, da gibt es das ja dann auch
das
schon.
Stimmt.
Ja, also aber das ist schon auf jeden Fall nicht mehr so eindeutig. Zumindest nicht in meiner Spieltradition.
Ja, also ich wusste nicht, mit welchem, also ist wahrscheinlich dann ein koreanisches Spiel oder so. Ich kannte es überhaupt nicht, hatte keine Assoziation dazu.
Ich auch nicht, aber es war für die Serie auf jeden Fall interessant. Und das wird auch nochmal jetzt kommen, wenn wir gleich darüber sprechen, wie Kinder das nachspielen. Genau. Und nach diesem Trittsteinspiel, also dieser Brücke aus Glas, bleiben 3 übrig.
Richtig, 3 Finalisten.
Genau.
Und 218, 456 und 067.
Genau. Die allerdings
verstirbt,
weil sie bei der Explosion der Brücke
stark verletzt wird.
Genau. Ja. Und letzten Endes bleiben eben dann nur die 2 übrig.
Die
beiden alten Freunde, die dieses Spiel, das Tintenfischspiel, das ist nämlich das auch den Namen gegeben hat der ganzen Serie, die haben die beiden als Kinder immer schon gespielt.
Und das finde ich, das macht die Serie übrigens, also bevor ich es geguckt habe, bevor ich die letzten Folgen geguckt habe, habe ich zu Konsti gesagt, naja, wer wird übrig bleiben im Finale? Wäre ich Netflix-Serienschreiber?
Bist ja fast.
Dann wären es die beiden alten Freunde.
Ach, echt?
Und das letzte Spiel ist dieses Spiel. Also ich fand es relativ klar. Mir war es klar.
Nee, mir nicht, aber ich bin da auch echt total naiv.
Stellt mich ein, Netflix. Ich kann auch Drehbuch. So, okay. Weiter geht's.
Ja, genau. Und dieses Tintenfischspiel ist tatsächlich nichts, was ich kenne. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es jetzt auf die Schulhöfe kommt. Also es ist irgendwie ein aufgezeichnetes Areal, in Sand aufgezeichnet irgendwie. Ich glaube sogar auch Quadrat,
Kreis und Dreieck.
Ja. Das sozusagen so ein Tintenfisch darstellen soll und man muss irgendwie der Angreifer, also es gibt einen, der diesen Tintenfisch verteidigt, der steht innerhalb des dieser Formation und es gibt einen, der Angreifer ist.
Der verschiedene Punkte immer betreten muss, wie beim Baseball, also quasi zu verschiedenen Punkten gehen muss, bevor er zum Ziel kommt.
Genau, und der andere kann ihn aber körperlich angehen. Und der Angreifer muss am Anfang nur auf einem Bein hüpfen und wenn er dann aber einen bestimmten Punkt erreicht hat, dann ist er weit genug vorgekommen und dann darf er auch beide Beine nutzen. Und in der Kinderspielvariante zerren die sich halt am T-Shirt und keine Ahnung. Das sieht man ganz, ganz, ganz am Anfang der Serie. Und in der Erwachsenenversion ist es jetzt so, dass die halt beide Messer bekommen und sich abstechen dürfen und auch tun. Also es ist wirklich, geht auf Leben und Tod, ja. Und der eine will durchkommen, der andere will das nicht. So, genau. Puh, jetzt haben wir alle Spiele mehr oder weniger erzählt. Und jetzt geht es nochmal darum, sozusagen, was ist denn die Faszination dieser Serie für Kinder? Und speziell jetzt wirklich tatsächlich ja sehr junge Kinder, die zwar schon zur Schule gehen, aber mit 10 finde ich sowas eigentlich nicht gucken solltet. Was meint ihr?
Also ich frage mich schon, warum man es mit 10 guckt, aber wenn ich das versuche zu sezieren, ich merke schon, und das erinnert mich ein bisschen an die Fortnite-Debatte, die auch vor ein paar Jahren geführt wurde, sehr heftig unter uns Eltern. Ich glaube schon, dass die Wahrnehmung vieler Kinder von Gewalt nochmal anders ist, als wir denken, dass sie es ist. Das geschieht, das ist teilweise selektiver und ich glaube, dass viele Kinder, die heute in unserer Medienwelt relativ normal Medien konsumieren, da nochmal einen anderen Blick haben. Und ich hoffe einfach auch, dass so diese Gewaltszenen vielen Kindern in Kontexten durchaus fiktional klar sind. Das ist Fiktion. Ob es das besser macht, weiß ich nicht. Und damit kommen andere Dinge in den Vordergrund, nämlich die Faszination der Freundschaftsrelation, aber auch die Faszination der durchgeführten Spiele. Also, was ich sagen will, ist, dass disqualifiziert umbringen heißt, ist vielleicht an bestimmten Punkten gar nicht so relevant, sondern es geht nur man fliegt raus. Und das ist noch eine Parallele zu Fortnite, dass er deswegen auch relativ, ich glaube, USK 12 gewesen, weil klar war, die werden gefinished und können aber nächste Runde wieder mitspielen. Das hat Squid Games als Serie nicht. Die einzelnen Spiele könnte man aber vielleicht auch so verstehen. Man scheidet aus, nächste Runde, neue Runde, neues Glück. Und da wird es eben spannend, wenn du es vorhin schon gesagt hast, es kommt auf die Schulhöfe, da werden erstmal auch 6 Spiele vorgestellt.
Ja, genau.
Wo man gewinnt oder verliert. Dass eben Verlieren blutig ist in der Serie, ja, das ist der Splatter-Faktor, den es anscheinend dort braucht.
Aber tatsächlich glaube ich nicht, dass es so viele 10-Jährige gibt, die das gucken.
Ja. Das denke ich auch.
Ja. Also ich weiß, dass das auf Twitter eine große Angst ist von LehrerInnen oder auch von Eltern. Und ich bin ja Lehrerin, ich gucke mir meine 4. Klasse an und denke so, also möglicherweise vielleicht gibt es ein einziges Kind, wo ich sage, den Eltern ist das so egal, sage ich mal, dass die das vielleicht gucken könnte. Aber alle anderen never ever.
Also die Serie ist so aufgemacht, dass sie unseren 10-Jährigen nicht interessieren würde, weil es ist auch zu viel Storytelling.
Absolut. Die ersten 2 Folgen sind eigentlich, also die erste Folge vor allem ist eigentlich abschreckend.
Und nur wegen der Gewalt guckt er das nicht. Also das kann ich schon auch klar sagen.
Was ich nämlich glaube ist, dass, also ich bin ja auch auf TikTok unterwegs oder auch auf, Instagrams, die Reels, genau. Und es begegnet einem immer wieder. Also ich glaube, dass die Kids einfach mit vielen Ausschnitten, die aber nicht blutig sind, einfach damit konfrontiert werden. Also es ist auch spannend und schön. Da werden ganz viele schöne, also wirklich kurze, bei TikTok sind das ja immer höchstens eine Minute oder was, kurze Dinge von der Serie gezeigt, auch schöne Momente zwischen den einzelnen Menschen, ganz viel von den Spielen und ich glaube, dass die Kids wirklich eigentlich nur die Spiele mitkriegen, die Memes, die sich daraus entwickeln. Es ist wahnsinnig viel keine Ahnung, der Ji-Hun wird ja in der U-Bahn angesprochen von diesem Typen. Und ich habe jetzt schon mehrere Memes gesehen, wo irgendwie dieser Typ sozusagen reingeschnitten wird und dann eine Londonerin, die sagt, ey, go away, weißt du so, weil das halt in einer anderen Stadt niemals funktionieren würde, dass irgendein fremder Typ dich anspricht und sagt, wollen wir ein Spiel spielen? Ja, in London würde...
Berlin auch nicht, ja. Wir Berliner sind da auch nicht so also offen für sowas.
Das glaube ich, das ist ja das Spannende an Kult. Kult verselbstständigt sich so weit, dass der Kern gar nicht mehr gesehen werden muss. Also, wie viele Leute können dir Großteile von Star Wars nacherzählen und haben gar nicht alles gesehen? Oder wir hatten auch so Beispiele, ich komme jetzt gar nicht drauf, es gab so Filme, die waren so transportiert durchs Drumherum, dass ich es teilweise gar nicht gesehen habe. Und da ist noch was ganz Spannendes, was ich da auch glaube, ich habe nun genau zu Squid Games das noch nicht so verfolgt, aber ich kenne das aus anderen Beispielen, wo wir das hatten, dass unser K2 nach Hause kam und was erzählte von, ich glaube, irgendeine Fernsehserie für Kinder, die aber für ältere Kinder war. Mhm. Der war also so 7 oder so. Und dann hat die Große gefragt, woher weißt du es denn? Und dann hat sie erzählt, hat er erzählt, dass es jemand erzählt hat, der es wiederum von seinem älteren Bruder erzählt bekommen
genau,
hat.
Genau, erzählen, genau, genau. Genau so wird das weiter transportiert. Also es ist so, dass meine größte Tochter, die ist jetzt 11, tatsächlich über TikTok eben darauf aufmerksam geworden ist und aber die schönen Sachen gesehen hat da und mich gefragt hat, ob sie es gucken kann. Nicht so. Ja. Und hab ihr dann gesagt, nee, das ist super blutig, das ist überhaupt nichts für dich, das ist also nicht, ich würde es nicht mal wahrscheinlich nicht meiner 16-Jährigen zeigen, ich weiß es nicht. Und hab ihr dann aber tatsächlich, wir gehen ja immer spazieren abends, ich habe ihr die Storyline erzählt. Ich habe ihr alles sozusagen haargenau sozusagen erklärt und auch wie viel Gewalt da drin ist und aber auch eben diese, wer mit wem sich befreundet und was dann passiert, warum der den einen betrügt und so weiter. Das heißt, wir haben da mehrere Abende miteinander spazierend verbracht und wenn die jetzt in die Schule gehen würde, dann könnte die einfach sehr, sehr viel davon erzählen, ohne es gesehen zu haben. Und ich glaube, dass das ganz häufig passiert, dass Kinder entweder Sachen erzählt bekommen oder eben Teile davon sehen und sich sozusagen den Rest zusammenreimen und also kann man ja auch.
Also wir haben es so gemacht, wir haben unsere 14-Jährige gefragt, sag mal, Squid Game ist überall in aller Munde, hast du es schon dir angeguckt, was damit zusammenhängt, dass sie einen eigenen Netflix-Zugang hat, der nur auf Englisch eingestellt ist, um ihr Englisch zu verbessern. Dann hat sie rumgedruckt und hat gesagt, ja, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, wir wollen nicht, dass du es alleine guckst.
Ja.
Wenn du es gucken willst, wenn es dir wichtig ist, gucken wir es zusammen. So, und wir haben es dann auch zusammen mit ihr geguckt. Und aber auch währenddessen immer mal Stopp gemacht, darüber gesprochen, was da gerade passiert ist. Jetzt muss man aber auch sagen, die hat eine ganz andere Assoziation gehabt. Die hat gesagt, Mama, das ist eigentlich wie Tribute von Panem. Da hatte sie die Bücher gelesen und schon die Filme geguckt. Die spielen gegeneinander, zum Schluss bleibt einer übrig. Ihre Assoziation war dazu also nochmal eine ganz andere, als ich die hatte, was spannend ist. Bei Mittleren, der würde kommen und sagen, oder auch bei Fortnite hat er damals, was passiert da eigentlich? Genau wie du es gesagt hast. Den interessiert überhaupt nicht, ob da Blut gespritzt ist. Und da spritzt ja nun mal wirklich sehr viel Blut in Squid Game. Sondern ihm geht es darum, okay, welche Spiele spielen die denn da? Kenne ich die Spiele? Gibt es die bei uns auch? Ne? Also so bin ich da rangegangen.
Und also das, was wichtig ist, also ich hatte diese Panem-Assoziation erstmal überhaupt nicht, bis ihr mich überzeugt habt. Und eine andere Sache, die mir auffiel mit unserer Tochter, der Gruselfaktor lag bei ihr ganz woanders. Der lag nicht bei der gezeigten blanken Gewalt, sondern so wie der Film geschnitten war, wie diese Sequenzen waren, wie es teilweise dunkel und hell wird. Also diese Gruselatmosphäre, die eigentlich, glaube ich, sich viel mehr festsetzt, die den Thrill ausmacht, die kam aus den ganz anderen Faktoren. Und das ist mittlerweile fast sogar das, wo ich glaube, da schützt kein Alter vor, weil wer sich wirklich dann gruselt, muss überlegen, ob er Grusel aushält.
Ich zum Beispiel kann das gar nicht vertragen.
Und da müssen wir auch nicht, das Beispiel Akte X, was zu unserer Jugendzeit Thema war, das war auch unglaublich gruselig. Das war eigentlich noch schlimmer.
Ja, weil es ja echt war. Ne?
So, ne? Und da, das ist schon krass, ja. Oder als ich Kind war, Aktenzeichen XY ungelöst, diese kleinen Einspieler. Und da muss man einfach genau drauf achten, als Kind, was kann ich meinem, als Eltern, was kann ich meinem Kind zumuten? Und da hilft auch keine Altersfreigabe.
Also deswegen das muss man, kann man echt keinem Kind
am besten Medien immer irgendwie, wenn, dann auch zusammen.
Unbedingt, ja.
Und das, was du machst, das kenne ich spannenderweise auch. Ich kenne es von Beverly Hills 90210. Ich kannte die ganze Serie, weil meine Schwester sie mir nacherzählt hat. Und die war genau entgegengesetzt, aber in der Kitsch-Fraktion war das auch ganz wichtig, dass ich da mitreden konnte in der Schule.
Ja, also es ist, ich habe tatsächlich, ich habe jetzt im Vorfeld für den Podcast auch nochmal bei Roblox reingeguckt, weil meine Kinder das spielen. Stimmt. Und es gibt unendlich viele Nachbildungen dieser Kinderspiele aus dem Squid Game. Also es gibt rotes Licht, grünes Licht, gibt es irgendwie zigmal nachgebaut. Das kann man da spielen. Oder auch dieses Trittsteinspiel. Das fand ich sogar ganz spannend. Also da ist diese Glasbrücke nachgebaut. Mhm. Und du hast irgendwie am Anfang 3 Sekunden Zeit. Da wird dir gezeigt, welche Trittsteine sicher sind. Mhm. Dann wird es ausgeblendet und dann musst du halt hüpfen. Mhm. Und musst dir das merken. Das fand ich jetzt sogar richtig gut. Mhm. So, da hast du ja, wirst ja deine Merkfähigkeit sozusagen verbessern. Genau. Dann gibt es, wie gesagt, diese Ausschnitte auf TikTok und die Memes, die daraus entstanden sind, das ist 100-fach, die werden nachgespielt. Es wird sich immer darauf bezogen. Es gibt, glaube ich, sogar eine Minecraft-Welt, wo man Squid Game spielt. Also unsere Kinder kommen sehr, sehr viel in Berührung mit dieser Serie.
Nicht nur mit der Serie, auch mit den Symbolen. Ja. Die Symbole werden jetzt überall zu finden sein. T-Shirts, Hoodies, keine Ahnung.
Ja, also die drei so. Jetzt. Die,
genau, ich glaube,
die
Symbole.
Sind, die, ja, genau, die sind ja auch auf dem Controller von der PlayStation, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, klar. Das finde ich nicht problematisch. Ich finde schon, dass Kinder, also zumindest 10-jährige Kinder, das nicht sehen sollten. Ich finde aber nicht, dass wir jetzt irgendwie in Panik verfallen müssen und irgendwie alles verbieten sollten, was jetzt mit dieser Serie zu tun hat, denn einfach, wenn wir es verbieten, wird es ja nochmal spannender. Mhm. Und ich möchte die Schulen sozusagen davor warnen, jetzt auch diese Spiele zu verbieten. Also why? Ja, ich muss doch nicht verbieten, wenn jetzt Kinder auf dem Schulhof rotes Licht, grünes Licht spielen oder eben Tau ziehen, was wir früher durchaus gemacht haben. Oder Murmeln, ja, wunderbar. Da freue ich mich doch, wenn die Kinder das machen.
Ja, nicht nur das. Und man muss ja auch immer das bisschen zu Ende denken. Also zum einen, dass ganz viele Dinge, die Erfolg haben, sich den Erfolg daher holen, dass keiner mehr das Original kennt, sondern sie sich einfach verselbstständigen, sich weiterentwickeln mit Welten in Roblox und Minecraft und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, da müssen wir auch ehrlich bleiben, wie viele, so als Historiker fällt mir das immer wieder auf, ja. In der Schreckensgeschichte unserer Gesellschaft gibt es so oft, dass man anhand von Kinderspielen Dinge getan hat. Ich sage bloß Selektion bei den Nazis und so. Mhm. Also da kommt ja auch kein Lehrer auf die Idee und sagt, wir spielen jetzt keine Gummihopse mehr oder so. Mhm. Deswegen also so ein bisschen mal nicht den Ball flach halten, aber so die Pferde ein bisschen wieder beruhigen, nochmal kurz zurückgucken.
Ja, das ist es nämlich,
genau. Es ist dann erstmal nur ein Spiel, ja. Wo sie es herhaben.
Also in der Hoffnung, dass keiner von denen eine Waffe mitbringt. Halt.
Das selbstverständlich, das ist halt aber auch Punkt. Ich will natürlich auch nicht, dass meine Schüler sich jetzt auf dem Schulhof verprügeln. Also das ist sozusagen der Punkt, wo ich eingreifen muss.
Musst du natürlich.
Genau.
Unversehrtes Körper. Körpers,
aber was wäre denn deine Empfehlung? Sollen die Eltern dann, sollen die Lehrer vorher Regeln festlegen, ihr könnt die Spiele spielen, aber nur ohne Gewalt? Oder was denkst du, was ist richtig?
Na, ich würde das in der Lehrerkonferenz erstmal besprechen und gucken, was die Schüler überhaupt machen. Also ich gehe davon aus, dass meine Kinder sich nicht erschießen und auch nicht verprügeln. Also ich gehe davon aus, dass sie, wenn überhaupt, sich mit den Fingern sozusagen puff, puff, ja, so wie wir das früher auch gespielt haben, ja, wenn wir irgendwie über den Schulhof gerannt sind. Und das fände ich jetzt nicht problematisch. Du lachst.
Ich stelle mir dich gerade vor, als Kind, wie du über den Schulhof rennst. Entschuldigung.
Habe ich gemacht.
Sehr, sehr schönes
Bild in
meinem
Kopf. Ich hatte eine Pistole mit Platzpatronen. Die hat so richtig puff gemacht.
Wow.
Das war schön, ja. Also ich gehe davon aus, dass meine Schüler, wenn überhaupt, sich sozusagen mit der Hand erschießen.
Wir reden von Grundschule, ne?
Grundschule, ja.
Okay,
ja,
gut, weil ich habe schon das Gefühl, also Grundschule finde ich das total, also ne, ich bin ja keine Pädagogin, aber als Eltern würde ich mir wünschen, dass es so läuft. Ich frage mich, was an den weiterführenden Schulen passiert, weil die spielen diese Spiele ja nicht mehr, sondern da geht es ja eher ums Rezipieren der Serie oder nicht.
Aber da kommt das, glaube ich, also jetzt mal auch meine Erfahrung, wie viel da wirklich überall ankommt und dann gibt es auch immer noch Sozialkontrolle und also ich glaube, dass das jetzt die Gewalt auf Schulhöfen nicht signifikant steigt, weil jetzt diese Serie in der Welt ist. Das hätte
ist sie doch aber schon. Ja, das wird zum, also ich habe geguckt, es gab einen einzigen Artikel in einer belgischen Zeitschrift. Den habe ich gefunden. Darauf beziehen sich jetzt alle anderen. Okay, also es gibt sehr, sehr viele alarmistische Zeitungsartikel dazu, aber letzten Endes beziehen sich alle auf diesen einen Artikel aus Belgien, wo es an einer Grundschule offenbar Gewalt gab, also eine Prügelei, glaube ich. Letzten Endes stand da aber auch, dass niemand irgendwie ins Krankenhaus musste oder irgendwas. Also so ganz dramatisch kann es jetzt nicht gewesen sein und Schulhofprügeleien passieren. Also muss man eingreifen, aber ja.
Denk doch mal an unsere alte Schule, wo es, alte Grundschule unserer Kinder, wo es ein Piratenschiff auf dem Spielplatz gab und die haben einfach Pirat gespielt und dann wurde man runtergeschubst. Also wir müssen jetzt mal so ein bisschen auf die Normalebene kommen. Da kommt eine neue Geschichte dazu. Mhm. Wir Erwachsenen, gerade heute die Medienwelt, wir schnappen das irgendwo auf, wir gehen der Sache nach, wir empören uns, das ist in großen Teilen auch richtig und dann müssen wir es aber wieder einordnen in das Praxisfeld Schule.
Ja, aber deswegen habe ich ja gefragt.
Verstehe ich auch. Ich wollte jetzt bloß nochmal so für mich als Elternteil darauf zurückreflektieren. Wenn es auftaucht, muss es besprochen werden. Dann muss es auf der Lehrerebene besprochen werden. Und die Lehrer müssen mit ihren Schülern reden.
Ja, aber ich wünsche mir natürlich auch, dass es auch auf der Elternebene besprochen wird. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, dass man sozusagen einen Tenor findet, dass Zehnjährige das nicht gucken sollen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Mhm. Aber dieses, dass man mit seinen Kindern bespricht, worum geht es da eigentlich, warum ist es nicht geeignet und welche Spiele werden da gespielt. Und wenn man alleine schon den Podcast jetzt hört und weiß, welche Spiele da gespielt werden, ist man ja schon mal ein bisschen schlauer als vorher.
Ja, ich würde auch sagen, holt euch TikTok und Roblox, damit ihr wisst, was eure Kinder da eigentlich konsumieren. Also guckt euch das selber an. Weil häufig hat man als Elternteil sehr viel mehr Angst vor Dingen, die man noch nicht selber gesehen hat, ja. Und wenn man die dann selber sich anguckt, denkt man so, okay, also so schlimm ist es jetzt auch nicht, ja. Bei mir war das Spiel Smash Brothers, Super Smash Brothers, glaube ich, wo ich dachte, also das wollte meine Tochter irgendwie mit 10, glaube ich, und das ist aber ab 12 und da dachte ich so, also möchte ich jetzt nicht. Und dann habe ich mir angeguckt und dachte so, okay, also entschuldigt bitte, aber das ist ja, es ist ja nichts.
Genau, also man muss sich schon mit beschäftigen, bevor man selber auch wirklich mitdiskutieren kann. Und das ist, glaube ich, das mit dem Squid Games. Ich befürchte, es kommen noch ganz andere Sachen, die uns in Zukunft beschäftigen werden. Und ich denke, so mit Augenmaß rangehen ist es genau.
Ne? Und nicht verbieten, sondern eben dieses, was haben wir? Truth, Talking und Trust. Ja, das sind diese drei das ist aus einer anderen Serie, nämlich aus Sex Education. Das ist das Motto sozusagen und das finde ich, das passt hier auch. Also wir erzählen unseren Kindern vielleicht Teile des Inhalts oder den Inhalt, je nachdem, was auf das Kind ist. Wir erzählen unseren Kindern auch, warum wir eben nicht wollen, dass sie eben das sehen. Also dass es super blutig ist und dass das was mit dem kindlichen Gehirn auch machen kann.
Und das ist was, also das wird ja in der Serie auch gezeigt, es macht ja auch was mit dem Hauptcharakter.
Genau, ja. Und dann haben wir, also das ist sozusagen die Truth, ja, dann ist es das Talking, wir sprechen darüber und dann ist es eben Trust, also wir vertrauen unseren Kindern, dass die halt dann nicht, das ist ja häufig eine Angst von Eltern, dass die das dann bei anderen Kindern doch gucken, irgendwie heimlich, ich glaube, da müssen wir vertrauen.
Ja, das ist aber ganz wichtig, das war ja schon immer so. Ja, das war ja schon immer so, ne? Dieses, dass man eben genau dieses, man muss ein Vorschussvertrauen abgeben. Und mir fällt bei dem, was du jetzt mit den 3 T's sagst, halt ein, dass Pädagogen und Pädagoginnen, dass die Lehrerinnen eben auch immer drauf schauen müssen, sich selber die Angst zu nehmen und am besten es eben selber zu gucken, denn nicht jede Lehrerin, jeder Lehrer.
Oder den Podcast hören.
Ja, aber man muss sich schon mit beschäftigen. Ja, wenn das Phänomen vorkommt, muss man sich so beschäftigen, dass man ein eigenes Bild sich machen kann. Ob man mit einem Kollegen, der es gut kennt, sich unterhält oder es sich selber mal anschaut, da reicht es ja eben auch mal in eine Folge zu gucken oder in so ein YouTube-Schnipsel wäre auch gut. Ich habe Hunger, man merkt es. Und dann glaube ich, aber genau, dran vorbeigehen geht nicht. Ne, ich frage mich halt bei der Grundschule, Beispiel Grundschule, wie viele Lehrer überhaupt erkennen werden, dass die neu aufkommenden Kinderspiele von einer auch brutalen Fernsehserie herstammen. Oh, das ist schon ein ganz schöner Erkenntnisprozess dann.
Ach komm, du unterschätzt das Alter. Wir sind jetzt alle frisch und neu und wir gucken das selber. Wir sind die Generation Netflix unter den Lehrern. Ich glaube doch, dass das schon einige gesehen haben. und dann auch die Spiele wiedererkennen. Genau. Wir wollten jetzt noch zum Abschluss, Alu, du hattest darum gebeten, dass wir diese Kekse nochmal.
Ja, ich möchte das gerne wissen. Also ehrlich, es hat mich fasziniert. Ich kannte das überhaupt nicht. Scheint auch wieder ein Spiel zu sein, was zumindest, sagen wir mal, in der ehemaligen DDR so nicht vorgekommen ist.
Nö, aber hätte vielleicht sein können.
Also, hätte vielleicht sein können, hätte man die Ressourcen für Zuckerkekse
aber komm,
es ist gehabt. So. Aber jedenfalls würde ich gerne wissen, wie genau das gemacht wird. Ich finde es nämlich, fand es eigentlich ganz cool für Kindergeburtstage.
Ich weiß nicht, ob der so nahrhaft ist, dieser Keks. Du willst dieses Spiel nachspielen, ja, auf Kindergeburtstag?
Ja, jetzt ohne Scheiß.
Du willst Fünfjährigen eine Nadel in die Hand geben?
Nein. Nein, aber den Zehnjährigen und dann so eine Form, so eine Kreisform und dann können die den Keks essen, finde ich ganz witzig. Okay. Oder für meinen Kaffee, naja,
also,
egal.
Es ist tatsächlich nicht so viel Zutat, es sind 2 Löffel Zucker und 1 Prise Backpulver. Und
ach.
Die ja, mehr ist nicht. Und die verrührst du, häufig wird dazu eine Metallkelle genutzt und dann quasi so, ich will nicht sagen offenes Feuer, aber eben wenn du so einen Gasherd hast, klappt das gut. Wahrscheinlich klappt es auch im Topf und auf einer normalen Herdplatte. Und die machst du halt, die verrührst du halt wie bei Karamell. Du musst halt aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird. Und dann schüttest du das auf Backpapier und drückst das platt mit irgendwas, mit einem Topf oder irgendwas. Und bevor es trocknet, musst du dann noch zum Beispiel eine Plätzchenform rein.
Okay, ja, hauen. Gut.
Und mehr ist es eigentlich nicht. Und dann lässt du es trocknen. Und dann kannst du deinen Keks genießen.
Dankeschön.
Ja, gerne, gerne. Schön, dann sind wir jetzt am Ende. Ich hoffe, wir konnten euch HörerInnen die Angst vor dem Squid Game nehmen und vor dem Nachspielen der Kinder. Ich danke dir, Alu, und dir, Konsti, dass ihr heute nochmal hier wart mit mir und dieses Phänomen besprochen habt. Schön, dass ihr da wart.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Danke auch von mir. Tschüss.
Gut, und dann sehen oder hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen.
Hallo, ich bin Kate, ich bin Tierverhaltensexpertin und arbeite als Moderatorin für verschiedene Tierformate bei Vox.
Und ich bin Madita, ich bin auch Moderatorin und bei uns lebt unser kleiner Hund Charlie, der mich manchmal ganz verrückt macht. Deshalb habe ich 1000 Fragen an Kate.
In unserem Podcast geht es immer 30 Minuten lang um die etwas andere Sicht auf den Hund. Es geht um das Verhalten von Hunden, aber eben auch um unser eigenes Verhalten. Dazu passend habe ich immer ein paar Studien für euch parat.
Wir beantworten alle Fragen von wie finde ich eine gute Hundeschule bis hin zu wie lernen Hunde neue Wörter und natürlich noch viel, viel mehr. Jeden Samstag gibt es für euch eine neue Folge auf Audio Now und allen anderen Plattformen.
Viel Spaß beim Hören.
Audio Now.